der blutflüssigen Frau, so heißt das Thema der Predigt. Den Predigttext hat uns Beate Volkert gerade schon gelesen. Und bevor ich mit der Predigt beginne, würde ich gerne noch mit uns beten. Lieber Vater, es ist Gottesdienst und das ist eine Zeit, um so ganz bewusst innezuhalten, um zur Ruhe zu kommen. Wir haben den Predigttext gehört. Es ist die Erzählung von einer Frau, die vor mehr als 2000 Jahren dir begegnet ist. Und diese Begegnung hat ihr Leben zum Guten verändert. Und es ist mein Wunsch und auch mein Gebet, dass dieser Predigttext heute für uns lebendig wird und wir auch merken, wie viel Relevantes er für unser Leben ganz persönlich bereithält. So dass wir verändert wieder nach Hause gehen dürfen, getröstet und gestärkt durch dein Wort und auch eine Begegnung mit dir. Amen. Warum glaubst du eigentlich? Mit dieser Frage, die mir mal relativ unverhofft gestellt wurde von einer Schulkameradin, möchte ich gerne starten. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein paar Jahre her, 11., 12. Klasse ungefähr muss es gewesen sein. Da war ich mal auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und wie das auf so einem Abend dann häufig ist, ist man ja irgendwann mit irgendwelchen Leuten in irgendeiner Ecke und redet so über verschiedene Themen. Und wie es an dem Abend so kam, haben wir dann auch über Kirche geredet, über Gott und über den Glauben. Und plötzlich fragt sie mich, warum glaubst du eigentlich? Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, wie es weiterging. Ob meine Antwort so hochtheologisch wertvoll war, das weiß ich nicht. Aber die Frage selber, die ist mir doch im Gedächtnis geblieben und kommt immer mal wieder hoch. Warum glaube ich eigentlich? Warum glaube ich, wenn ich abends um 20 Uhr die Tagesschau anmache und jeder Beitrag oder fast jeder Beitrag von dem Leid erzählt, das in der Welt herrscht? Warum glaube ich, wenn ich Menschen treffe, sei es beruflich oder auch privat, die am Ende ihres Lebens stehen, die Schmerzen leiden, die krank sind? Warum glaube ich, wenn ich jeden Tag sehe, was sich Menschen gegenseitig antun, was in Familien manchmal los ist, wie viel Streit, wie viel Ungerechtigkeit es gibt? Warum glaube ich, wenn ich sehe, wie wir unsere Erde zerstören und letztendlich damit ja auch uns selbst? Ich habe darauf sicherlich keine universelle und für alle geltende Antwort gefunden. Es ist ja auch eine sehr persönliche Frage, auch eine persönliche Frage an euch. Aber ich möchte euch in ein paar Gedanken dazu mit hineinnehmen. Und dazu habe ich eine Geschichte aus der Bibel ausgewählt. Das ist die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Das ist eine Begegnung von Jesus mit einer Frau, die ja nur sehr, sehr kurz ist, diese Begegnung, aber die so viel Tiefe hat, dass sie tatsächlich zu einer meiner Lieblingsgeschichten geworden ist. Das ist, wie gesagt, die Geschichte von Jesus und der blutflüssigen Frau. Die Geschichte ist in 3 von 4 Evangelien zu finden. Wir finden sie bei Markus, bei Matthäus und bei Lukas. Die Version von Markus haben wir gerade eben gehört. Eigentlich sind es 2 Geschichten. Einmal von der Frau und dann von Jairus, dem Synagogenvorsteher und seiner schwer kranken Tochter. Markus verwebt die beiden Geschichten und verschachtelt sie zu einer einzigen Geschichte. Der Fokus liegt heute aber auf der Geschichte von der oder auf der Begegnung von Jesus mit der Frau. Die Geschichte einer Frau, von deren Namen wir nicht kennen, sie bleibt für uns anonym. Wir kennen ihre Vergangenheit nicht, wir wissen nichts von ihrer Zukunft. Nur für ganz wenige Minuten taucht sie so aus dem Dunkel der Geschichte auf und gerät in das Licht der Öffentlichkeit. Das sind allerdings relativ entscheidende Minuten. Einmal hat sie es damit in das Buch aller Bücher geschafft, in die Bibel, und wir können an ihrer Geschichte teilhaben. Wichtiger aber noch, in diesen paar Minuten begegnet sie Jesus und diese paar Minuten verändern ihr Leben. Es ist eine Frau aus der damaligen Zeit. Überlieferungen aus späterer Zeit sagen, sie habe Berenike oder Veronika geheißen und sie sei aus Caesarea Philippi, das ist ein Ort im Norden von Israel. Allerdings ist es nicht verbürgt, das ist mehr so Legende. Für uns bleibt sie einfach namenlos. Wir wissen relativ wenig von ihr. Von der Art und Weise, wie der Text geschrieben ist, das ist relativ wichtig, kann man davon ausgehen, dass die Frau Jüdin ist. Und das ist auch wichtig für die Art der Begegnung mit Jesus. Man kann davon ausgehen, dass sie relativ reich gewesen sein muss. Der Text erzählt, dass sie zu verschiedenen Ärzten gegangen ist. Sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Die arme Bevölkerung konnte nicht zum Arzt gehen, nur die Reichen konnten sich das leisten. Aber, so erzählt der Text, das Geld ist aufgebraucht, genützt hat es nichts, sodass zu der Erkrankung jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch finanzielle Sorgen hinzugekommen sind. Wir wissen nicht, wie alt die Frau ist, Manche Überlieferungen sagen, sie sei Ende 20, manche sagen mindestens 15 bis 20 Jahre älter. Wir wissen nichts über ihren Familienstand. Ist sie verheiratet? Hat sie Eltern? Geschwister? Vielleicht hat sie auch Kinder? Für uns bleibt es im Dunkeln. Aber eins wissen wir, diese Frau hat eine chronische Erkrankung. Sie leidet unter Blutfluss, das ist die Beschreibung der Bibel. Das entspricht quasi so einer dauerhaften Regelblutung, was ja alleine jetzt schon schlimm genug ist. Aber diese Frau ist Jüdin und nach den jüdischen Gesetzen ist sie damit unrein. Im Judentum gibt es ja etliche Sachen, durch die ein Mensch unrein werden kann. Es gibt sehr komplizierte und aufwendige Vorschriften, die man im Alten Testament nachlesen kann. Bestimmte Speisen sind nicht erlaubt, beziehungsweise können unrein machen. Bestimmte Krankheiten machen unrein. Der Umgang mit Blut oder auch mit Verstorbenen macht unrein. Auch Frauen während ihrer Regelblutung sind also unrein und müssen sich anschließend bestimmten Waschungen unterziehen, um wieder rein zu werden. Die Frau kann das aber nicht, weil sie dauerhaft blutet. Das heißt, sie ist auch dauerhaft unrein. Und ähnlich wie man es zum Beispiel vom Aussatz kennt, ist ihre Unreinheit ansteckend. Das heißt, nicht nur sie selbst, sondern auch jeder, der sie berührt, wird mit ihr unrein. Jeder Mensch, jedes Tier, jeder Gegenstand wird unrein. Wenn diese Frau sich auf einen Stuhl setzt, dann ist der Stuhl unrein und der sich anschließend draufsetzt, wird mit ihr unrein. Wenn diese Frau einen Tisch deckt und jemand isst von dem Teller, den sie gedeckt hat, dann ist er mit unrein. Ich glaube, was das in letzter Konsequenz für ihr soziales Leben bedeutet hat, können wir kaum erahnen. 12 Jahre lang ist diese Frau eine Ausgestoßene von ihrer Gesellschaft. 12 Jahre lang keine Beziehungen, keine Berührungen, keine Umarmungen. 12 Jahre lang keine unbeschwerten Kontakte, keine Einladungen zu Geburtstagen oder zu Hochzeiten. 12 Jahre lang gemieden von allen Menschen, die einem einmal lieb und teuer waren. Wir sagen ja immer, seit der Corona-Isolation haben wir eine Vorstellung, was Isolation bedeutet. Ich glaube, wir haben keinerlei Vorstellung von der Isolation, unter der diese Frau gelitten hat. Diese Frau ist in der absolut kompletten Isolation von ihren Mitmenschen. Und von Gott, nach jüdischem Gesetz, dürfen nur Menschen, die rein sind, in Gottes Nähe kommen. Unreinen Menschen ist die Nähe Gottes verwehrt. 12 Jahre lang kein Gottesdienst. 12 Jahre lang keine Gemeinschaft, wie wir heute Morgen sie haben. In unserer Übersetzung wird ja von Leiden gesprochen, unter der die Frau leidet. Das ist etwas neutraler formuliert. Das ursprüngliche Wort ist besser mit Geißel oder mit Plage übersetzt. Und da schwingt auch dieses ursprüngliche jüdische Verständnis mit, dass eine solche Krankheit in den Augen der Menschen eine Strafe Gottes ist. Gott hat diese Frau gestraft. Und damit ist ihre Isolation komplett. Einmal von ihren Mitmenschen und dann auch noch von Gott, der ihr diese Strafe auferlegt hat. 12 Jahre lang dieses Leid. Körperlich ist sie gezeichnet von schwerer Krankheit und dann wahrscheinlich noch viel schlimmer noch die Narben, die ihre Seele davon getragen hat. Diese Frau hört nun von Jesus. Wie auch immer das passiert sein mag, wir wissen es nicht. Vielleicht haben andere Leute von ihm erzählt, als sie wie so ein Schatten im Hintergrund war. Von der Erzählung bleibt ihr aber eine Tatsache im Gedächtnis hängen. Dieser Jesus kann Kranke heilen. Und deshalb geht sie zu ihm. Wir wissen nicht, woher sie kommt. Deshalb wissen wir nicht, ob ihr Weg lang war oder kurz. Aber das ist auch gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, sie macht sich auf den Weg. Jetzt ist sie leider nicht die Einzige und Jesus kommt ans Ufer, so beschreibt es die Bibel, und ist sofort von einer großen Menschenmenge umgeben. Also nimmt die Frau ihr Herz in die Hand und drängelt sich zu ihm vor. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Frau ist unrein. Alle, die sie berührt, werden mit ihr unrein. Als eine solche Person drängel ich mich nicht durch eine große Menschenmenge, wo ich so rechts und links jemanden noch anbuffe. Und dann macht sie sogar das Unerhörte, sie greift bewusst nach Jesus Gewand. Jesus wird in diesem Moment nach jüdischem Verständnis auch unrein. Der Rabbi, zu dem sie will, den macht sie unrein. Wenn das rauskommt, kann das richtig schlimm für sie enden. So eine aufgebrachte Menschenmenge, dafür kann man nicht garantieren. Damit will ich sagen, diese Frau riskiert in diesem Moment alles, bis hin zu ihrem Leben. Letztlich mit dem Rücken zur Wand stehend, wirft sie alles auf diesen einen Moment. Und ich frage mich schon manchmal, woher sie diesen Mut nimmt. Wobei wahrscheinlich ist es mehr Verzweiflung als Mut. Und dann das Unvorstellbare geschieht. Sie berührt Jesus Gewand und sie wird gesund. Nach 12 Jahren Leidenszeit merkt sie plötzlich, es ist vorbei. Wäre die Geschichte hier vorbei, dann hätten wir sie nie erfahren. Dann wäre sie niemals aufgeschrieben worden, dann müsste ich über was anderes predigen. Aber die Geschichte, die endet nicht. Denn Jesus merkt, dass er berührt wird. Und jetzt geht auch der Text auf Jesus, nimmt Jesus in den Fokus. Jesus merkt, dass er berührt wird. Die Jünger, die versuchen es ja noch mit einem einigermaßen vernünftigen Einwand, dass sie sagen, Mensch, Jesus, hier ist eine große Menschenmenge, du wirst ja durchgängig berührt. Aber Jesus spürt, dass diese Begegnung etwas anderes ist. Hier hat ein Mensch seine Hand ausgestreckt, der Hilfe benötigt. Hier ist eine Kraft von ihm ausgegangen, so beschreibt es die Bibel. Und deshalb bleibt Jesus stehen und sieht sich suchend um und erblickt die Frau. Vergegenwärtigen wir uns nochmal die Situation, in der Jesus gerade ist. Da ist ja Jairus auf der einen Seite, der Synagogenvorsteher, hochgeachtet im Dorf und in der Umgebung. Ein Synagogenvorsteher, dem obliegt die Leitung des Gottesdienstes und auch die Ordnung des Gottesdienstes und gleichzeitig trägt er die Verantwortung für das Gebäude, die Synagoge als Gebäude, also auch für die Ausstattung der Synagoge. Das heißt, der Jairus ist absolute geistliche Führungsschicht. Und diese hochgeachtete Person ist soeben vor Jesus auf die Knie gefallen und hat ihn angefleht zu kommen, weil seine Tochter todkrank ist. Mein Kind stirbt, schreit Jairus. Und ich frage euch, gibt es eine Situation, in der man eigentlich mehr unter Zeitdruck stehen kann als Jesus jetzt gerade? Müsste Jesus nicht seine Beine in die Hand nehmen und rennen, was das Zeug hält, ohne einen Blick nach links und nach rechts zu wenden, um zu Jairus Haus zu laufen? Jesus ist unterwegs zu einem sterbenden Kind, das er retten kann. Und auf der anderen Seite eine Frau, namenlos, am Rand der Gesellschaft, die seit 12 Jahren krank ist, muss man ja auch mal sagen, auf eine halbe Stunde mehr oder weniger käme es jetzt eigentlich auch nicht mehr an. Aber nicht so Jesus. Jesus priorisiert da nicht. Jesus bleibt stehen, selbst wenn die Situation so drängend ist, wie sie drängender eigentlich nicht sein kann, wenn eigentlich alles andere wichtiger erscheint. Jesus hat immer Zeit. Das ist ja auch nochmal ein kleiner persönlicher Einwurf. Es ist ja häufig unser Wunsch oder unsere Formulierung, dass wir Jesus ähnlicher werden möchten. Das ist natürlich ein guter Wunsch. Ja. Wie Jesus werden können wir nicht, aber wir können ihm ähnlicher werden. Und ich denke auch, dass es oft sehr, sehr wichtig ist, Zeit zu haben im richtigen Moment für den, der Hilfe braucht. Und gerade, ihr kennt das sicherlich auch aus eurem Alltag, gerade auch in meinem Praxisalltag ist die Zeit ja sehr getaktet und es ist oft so mein Wunsch zu sagen, der wirklich Hilfe braucht, ich wünsche mir immer sehr, dass ich das erkenne und mir im richtigen Moment auch Zeit nehme für den, der wirklich Hilfe braucht. Und da ist natürlich diese Geschichte auch ein Vorbild. Aber beim Nachdenken über den Text fällt auf, das, was Jesus hier macht, das ist mir und das ist auch uns nicht möglich. Stehen zu bleiben in einer Situation, in der die Zeit so drängt, in der es so um Leben und Tod geht wie hier, das ist nicht menschlich. Ja, das ist wirklich göttlich. In der Souveränität und in der Ruhe, in der Jesus hier stehen bleibt und sich dieser Frau zuwendet, da zeigt sich für mich Jesus wahre Göttlichkeit. Und da gucken wir auch ganz tief in Jesus oder in Gottes liebendes Herz. Sich hier Zeit zu nehmen, das ist schon was Besonderes. Jesus hat immer Zeit. Und deshalb oder so bleibt Jesus stehen und schaut die Frau an und diese fällt vor Angst zitternd auf die Knie. Sie darf da nicht sein, ja, das dürfen wir nicht vergessen, und erzählt, was passiert ist. Und Jesus, kein Wort über die letzten 12 Jahre, kein Wort darüber, dass sie ihn heimlich berührt und damit unrein gemacht hat. Kein Wort des Vorwurfes, kein Wort der Belehrung. Jesus hat nicht nur immer Zeit, es ist auch egal, wie wir kommen. Jesus wird durch uns nicht beschmutzt. Wir können Jesus nicht unrein machen. Es ist egal, wie wir kommen. Nur diese 2 Sätze, persönlicher könnten sie kaum sein. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. geh hin in Frieden, du bist heil. Ich finde es ja immer erstaunlich, wie Jesus das schafft, in relativ wenigen Sätzen sehr viel zu sagen. Da wiederum könnten wir ihm etwas ähnlicher werden, glaube ich, oft. Zwei Sätze. Und letztendlich liegt das ganze Geheimnis des Evangeliums oder die ganze gute Botschaft des Neuen Testamentes, auch für uns heute noch, liegt in diesen zwei Sätzen. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden, du bist heil. Jesus nennt diese Frau Tochter. Das ist das einzige Mal, dass Jesus eine Frau Tochter nennt. Es gibt ja viele außergewöhnliche Begegnungen von Jesus und verschiedenen Personen in der Bibel, auch vielen Frauen in der Bibel. Und alle diese Geschichten sind ganz besondere Geschichten auch der Heilung und des Glaubens. Aber nur ein einziges Mal, nur an dieser Stelle, verwendet er das Wort Tochter. Warum hier? Sehen wir uns die Lebensgeschichte und die Leidensgeschichte der Frau an, dann ist es ja eine Geschichte der Isolation und des Lebens am Rande der Gesellschaft. Aus der Gemeinschaft der Juden, die ja als Volk Gottes ganz besonders Söhne und Töchter Gottes sind und sich auch als Söhne und Töchter Gottes verstehen, aus dieser Gemeinschaft ist die Frau ausgeschlossen. Und mit seiner Anrede holt Jesus die Frau aus dieser Isolation in die Gemeinschaft zurück. Nicht nur die körperliche Krankheit der Frau ist geheilt, auch ihre soziale Isolation ist beendet. Jesus holt diese Frau in die Familie des Volkes zurück. Er nimmt sie wieder auf in die Familie Gottes. Und wenn man die geistliche Dimension dieser Erkrankung bedenkt, diese Vorstellung einer Trennung und einer Strafe Gottes, dann auch hier dieses Wort Tochter. Jesus sagt damit gleichsam, du bist nicht getrennt von Gott. Du bist gesehen, du bist geliebt, du bist Gottes Tochter. Mit einem einzigen Blick umfasst Jesus die komplette Dimension des Leidens dieser Frau und mit nur einem einzigen Wort, diesem Wort Tochter, umfasst er auch ihre komplette Heilung. Jetzt leben wir ja hier und heute nicht mehr in der Situation, in der man unrein werden kann wie diese Frau. Aber anderes aus dem Leben der Frau, das kennen wir sicherlich auch. Wir kennen alle Momente der Isolation oder auch des Ausgeschlossenseins, der Einsamkeit, auch der Selbstzweifel. Vielleicht ist es nicht so offensichtlich, weil wir es besser verbergen können. Vielleicht ist es auch nicht so allumfassend wie bei dieser Frau. Bei ihr ist es ja körperlich und seelisch und geistlich. Aber solche Momente kennen wir auch. Wir kennen ja auch gescheiterte Beziehungen oder Wünsche für unser Leben, die sich nicht erfüllt haben. Wir kennen Erwartungen, die an uns gestellt wurden, von uns selbst oder von anderen, die wir nicht erfüllt haben. Wir kennen die Enttäuschung, die daraus resultiert. Das alles kennen wir schon. Und ich frage mich dann, wie würde Jesus mich eigentlich nennen in dieser Situation, in meiner Situation? Oder wie wird er dich nennen in deiner Situation? Wird er dich auch Tochter oder Sohn nennen? Vielleicht, wenn deine Gottesbeziehung gerade hakt? Wenn Gott so weit weg erscheint wie bei dieser Frau? Vielleicht auch, wenn eine Lücke im Leben ist, wo eigentlich eine Beziehung sein sollte? Vielleicht sogar die Beziehung zur leiblichen Mutter und leiblichem Vater? Es gibt ja Menschen, die haben einfach eine Lücke im Leben, wo Eltern sein sollten, entweder weil die Eltern nicht mehr da sind oder weil man auch Eltern hat oder hatte, die auf irgendeine Weise diese Position nicht einnehmen konnten oder wollten und die dadurch tiefe Narben hinterlassen haben. Ich glaube, Jesus würde dich in dieser Situation auch Tochter oder Sohn nennen. Oder würde er Bruder oder Schwester sagen? Vielleicht gerade dann, wenn die Beziehung zerbrochen ist oder ein Streit entbrannt. Bruder oder Schwester, wenn wir in Isolation sind, ob nun selbst verschuldet oder unverschuldet. Bruder oder Schwester, um uns wieder hineinzunehmen, auch in Gemeinschaft. Oder wird er dich Freund oder Freundin nennen? Vielleicht gerade hinein auch in Einsamkeit oder in Arbeitslosigkeit oder in Scheitern. Oder er sieht dich einfach an und nennt dich bei deinem ureigenen Namen. Jeder mag darauf seine eigene Antwort finden, wie würde Jesus mich nennen. Wichtig ist, ich bin ziemlich überzeugt, dass Jesus für uns den richtigen Namen hat, wie genau bei dieser Frau. Und wichtig ist es auch immer, dass es ein Name ist, der es uns ermöglicht, heil zu werden. Jesus macht dieser Frau das überwältigende Geschenk der körperlichen Heilung. Und Bei dieser Frau macht die Krankheit sie zu einer Ausgestoßenen der Gesellschaft und deshalb nach der Heilung ist es ihr wieder möglich, in Gemeinschaft und in Beziehungen einzutreten. Nicht immer erleben wir Heilung von körperlichen Erkrankungen wie diese Frau. Manchmal schon, leider nicht immer. Jetzt kenne ich euch nicht so gut, aber es sind bestimmt Menschen im Raum, die sich sehnlichst Gesundheit für sich selbst wünschen oder für die Menschen, die sie lieben. Und es bleibt ein Geheimnis, warum in manchen Fällen körperliche Heilung passiert und manchmal auch nicht. Das ist ein Geheimnis, da müssen wir ehrlich sein, an dem wir sehr oft sehr schwer tragen und auf das die Erzählung dieser Frau auch keine Antwort gibt. Die Erzählung dieser Frau, die gesund wird, gibt keine Antwort darauf, warum das heute manchmal passiert und so häufig auch nicht. Aber Gesundheit hat ja viele Ebenen. Und so macht Jesus dieser Frau neben der Heilung der körperlichen Gebrechen das noch viel überwältigendere Geschenk einer seelischen Heilung. Geh hin in Frieden, sagt Jesus, und das ist gleichsam ein Abschiedswort als auch ein Segen. Diese Frau wird umfassend gesund, indem ihr Körper heilen darf, aber auch ihre Beziehungen heilen, ihr Selbstwert heilt und ihre Gottesbeziehung heilt. Geh hin in Frieden, du bist heil. Was für ein Geschenk liegt in der Annahme, die dieser Frau durch Jesus erfährt. Jetzt stellt sich für uns heute natürlich die Frage, wie kann ich denn heil werden? Wir haben nicht die Möglichkeit, so auf diese Weise zu Jesus zu gehen, ihn direkt und ihn leiblich zu treffen und nach seinem Gewand zu fassen. Ich bin der Überzeugung, dass Heilung heute trotzdem noch möglich ist. Sicher bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht so direkt und unmittelbar wie bei dieser Frau. Heilung von Einsamkeit, von Scheitern, von falscher Selbsteinschätzung, das dauert häufig länger. Aber ich bin trotzdem sicher, dass es möglich ist. Es mag ja unterschiedliche Wege geben. Vielleicht Seelsorge, vielleicht der Austausch und das Gebet mit einem Menschen, mit einem Gegenüber, das kann so ein Schritt zur Heilung sein. Der Segen Gottes, der uns von einem anderen Menschen zugesprochen wird, kann eine Berührung Gottes sein. Auch anderes kann zur Heilung führen, Gottesdienste vielleicht, Bibelverse, Andachten können Stück für Stück zur Heilung führen. Musik in ihrer Schönheit kann häufig der Griff an Jesus Gewand sein, sinnbildlich. Vielleicht auch doch der Weg zu einem Arzt oder einem Therapeuten, anders als in der Geschichte, hilft es ja manchmal dann doch. Vertrauen wir auf Gott, dass er den für uns passenden Weg in unser Herz findet. Das, was bei der Frau innerhalb von wenigen Augenblicken passiert ist, ist in unserer Realität heute sicherlich ein Prozess von längerer Dauer. Aber ich bin sicher, und so beschreibt es auch die Bibel, dass am Ende des Weges Jesus steht, und nicht nur am Ende des Weges, sondern auch am Anfang und mittendrin, dass da Jesus steht, der sagt, geh hin in Frieden, du bist heil. Ich komme nochmal auf die Eingangsfrage zurück, mit der ich gestartet habe. Diese Frage, die mir so unverhofft auf einer Party gestellt wurde. Warum glaube ich in all den Nöten dieser Welt? Ich kann euch meine persönliche Antwort geben, vielleicht könnt ihr sie jetzt besser nachvollziehen. Ich glaube, weil Jesus damals stehen geblieben ist, obwohl die Zeit so gedrängt hat, wie sie schlimmer nicht drängen kann. Ich glaube, weil Jesus diese für uns namenlose Frau angeblickt und weil er sie angenommen hat. Ich glaube, weil Jesus diese Frau Tochter genannt hat. Und ich glaube, weil ich überzeugt bin, dass Jesus auch für mich heute noch stehen bleibt und mich ansieht und mich bei meinem Namen nennt. Und ich glaube, weil ich hoffe, dass dieser Satz auch für mich gilt und für euch gilt. Geht hin in Frieden, ihr seid heil. Amen.